Ja, wir haben jetzt einiges gehört und gesehen von heute. Jetzt hören wir Gottes Wort und gehen da jetzt mal eben 2700 Jahre zurück. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und schauen uns da eine Person beziehungsweise ja eine Geschichte an, wie Gott mit Menschen handelt. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Gottes Herz und der Menschen Haltung. Also Gottes Herz auf der einen Seite und die Haltung der Menschen. Und zwar hat mich das Buch Jona die letzten Wochen beschäftigt und bewegt. Ich habe es mehrmals durchgelesen, sind ja nur 4 kurze Kapitel. Empfehle ich auch für die nächste Woche. Kannst das machen, geht ganz schnell. Aber liest vielleicht mehrmals durch, damit es zu dir spricht. Das Buch Jona ist so mittendrin bei den sogenannten kleinen Propheten. Jona war ein Prophet, aber das Buch ist kein normales prophetisches Buch wie die anderen. In allen Prophetenbüchern oder prophetischen Büchern da sind Gottes Botschaften aufgezeichnet für Israel, für die Zukunft, für die Menschen, für die Menschheit. Hier ist es eigentlich eine Geschichte, aber eine besondere Geschichte. Und wir steigen mal ein. Im Kapitel 1, die ersten 3 Verse lesen wir. Jona, es geht los, Kapitel 1. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jona, sein Name bedeutet Taube. Ich weiß nicht, ob Jona seinem Namen gerecht wurde irgendwann mal in seinem Leben, aber diese Botschaft, die er jetzt für Nineve, für assyrische Reich hatte, für die Hauptstadt von Assyrien, das war keine Friedensbotschaft. Also er war nicht als Friedenstaube unterwegs. Er lebte in der Zeit des Königs Jerobeams II. Das können wir nachlesen in 2. Könige 14. Das Nordreich Israel, also es gab ja das Reich Juda und das Israel, Nordreich mit der Hauptstadt Samariens. Da lebte er und er ist einer der 4 Propheten, auf die Jesus Bezug nimmt in den Evangelien. Es ist einmal Elia, Elisa, Jesaja und Jona, zum Beispiel in Matthäus 12. Da können wir nachlesen, dass Jesus sagt, die Menschen in Ninive haben auf das Wort von Jona Buße getan und hier ist mehr als Jona. Und dann noch einen anderen Vergleich zieht Jesus mit Jona. Also Jona, der Prophet Jona wird von Jesus zitiert. Und es heißt in den Bibellexikas, dass er ein Zeitgenosse war von den Propheten Hosea und Amos. Ja, ein Prophet war er. Was ist ein Prophet? Ich habe da eine ganz gute Definition gefunden. Propheten sind entgegen einem weit verbreiteten Missverständnis nicht Menschen, die die Zukunft vorhersagen. Ein Prophet ist vielmehr ein Mensch, durch den Gott zu den Menschen spricht. In einer bestimmten Situation richten die Propheten dem Volk Gottes oder Einzelnen aus diesem Volk eine Botschaft von Gott aus. Das kann Mahnung, Gerichtsdrohung oder aber auch Trost und Ermutigung sein. Wir wissen, damals der Dienst der Propheten, der war sehr stark davon eigentlich geprägt, dass Gott zu seinem Volk gesprochen hat, gerade in schwierigen Zeiten, babylonische Gefangenschaft, assyrischer Angriff, die Propheten, früher dachte ich immer, die prophetischen Bücher, die waren dann auch sehr verstreut geschrieben worden, also in der zeitlichen Schiene, aber nein, sie waren relativ nah beieinander. Wie gesagt, die schweren Zeiten für das Volk Israel, da sandte Gott Propheten und sprach durch sie zu seinem Volk, auch in die Zukunft hinein. Und auch heute gibt es Propheten, den prophetischen Dienst. Paulus schreibt dazu im Epheser 4, Gott hat der sogenannte fünffältige Dienst, Gott hat gesetzt Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Und auch heute gibt es Propheten. Ich weiß nicht, ob du prophetische Gabe hast. Paulus spricht aber auch nicht nur von Propheten, sondern nennt sich selber und seine Mitarbeiter Botschafter. Er schreibt an die Korinther in 2. Korinther 5,20: So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Bist du, bin ich ein Botschafter, sind wir Botschafter? Bist du ein Prophet? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind wir Jünger und Nachfolger Jesu, und wir haben auch etwas zu sagen in dieser Welt. Wir haben etwas zu sagen als Botschafter, als Jünger. Den Jüngern sagt Jesus, geht hin und lehrt alle Völker. Also wenn wir an Jona denken, wenn wir Jona betrachten, möchten wir auch das auf uns projizieren, sofort auch uns sehen. Was hat es uns zu sagen? Jona war ein Prophet. Sind mit einer Botschaft. Auch wir sind Botschafter. Sind wir Botschafter der Versöhnung, wie Paulus schreibt, von sich und seinen Mitarbeitern? Nun, Jona, wie ich schon gesagt habe, nicht als Friedenstaube unterwegs, nicht als Friedensbote unterwegs. Jona hatte eine Gerichtsbotschaft für diese große Stadt, für die Weltstadt der damaligen Zeit, Ninive. Wir lesen im Vers 1, weil ihre Bosheit vor Gottes Angesicht heraufgekommen ist. Der Assyrer, Ninive war die Hauptstadt von diesem mächtigen Reich, die waren bekannt für ihre Grausamkeit und ihren Götzendienst, lesen wir in den Kommentaren. Was empfindet Gott, wenn die Bosheit der Menschen zum Himmel schreit? Diesen Ausdruck finden wir durchaus mehrmals in der Bibel. Was empfindet Gott, wenn Mord und Totschlag geschehen? Auch Töten ungeborenen Lebens von ungeborenen Kindern. Was empfindet Gott? Was empfindet Gott, wenn der Stärkere sich durchsetzt? Wenn Korruption, Willkür und Gesetzlosigkeit herrschen im Land, in der Gesellschaft? Was empfindet Gott, wenn sexuelle Unmoral und Zügellosigkeit überhand nehmen? Missachtung der Gebote Gottes, stattdessen Götzendienst. Götzendienst bedeutet ja, dass man sich selber eigene Götter schafft, die einem gefallen und denen man dient, anstatt dass man den Gott der Himmel und Erde und den Menschen geschaffen hat. Statt man auf ihn hört, dass man auf ihn hört, schafft man sich Götzen. Paulus macht eine Zusammenfassung in Römer 1 von der Bosheit der Menschheit oder der Menschen. Die ist nicht vollzählig, die Zusammenfassung, aber schon interessant nachzulesen. Die Verse 29 bis 31, das heißt es in der Schrift, als solche, es geht um Menschen, die ohne Gott leben, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Wie gesagt, das ist jetzt keine vollständige Aufzählung, aber die Bibel benennt, was es bedeutet, wenn Menschen ohne Gott leben, wenn die Bosheit der Menschen zum Himmel schreit. Ja, und was macht das mit den Menschen oder was empfindet Gott? Wir lesen in der Bibel, dass die Bosheit der Menschen Gottes Zorn hervorruft. Auch zum Gottes Zorn habe ich eine ganz gute Definition gefunden. Die Rede vom Zorn Gottes durchzieht das Alte und das Neue Testament. Im Unterschied zum menschlichen Zorn ist dabei weniger an einen unbeherrschten Gefühlsausbruch gedacht, als vielmehr an eine willentliche Reaktion Gottes, durch die er menschlichem Fehlverhalten und der Missachtung seiner Gebote entgegentritt. Deshalb ist mit dem Zorn Gottes häufig der Beschluss eines vernichtenden Gerichts verbunden, das diesem Treiben der Menschen ein Ende setzen soll. Also vom Zorn Gottes lesen wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Zorn Gottes bedeutet Gericht, dass Gott schaut, zuschaut und irgendwann mal sagt, stopp, weiter nicht. Und wir wissen ja, das erste große Gericht über die Menschheit, über die Bosheit der Menschen, das war die Sintflut, wo Gott gesagt hat, es ist genug, die Menschen waren verdorben. Alles, was wir hier in Römer 1 lesen, die Zusammenfassung von Paulus, hat da sozusagen Überhand genommen und Gott sandte ein Gericht, das die Menschheit eigentlich vernichtet hat, bis auf einige wenige. Nun, Jona hatte auch eine Gerichtsbotschaft für die große Stadt Ninive. Aber er selber, Jona, der Prophet, gehörte zum auserwählten Volk Israel. Er war durch und durch ein Patriot und er hatte nicht viel übrig für die Heiden, erst recht nicht für die Assyrer. Wie gesagt, die bekannt waren für ihre Grausamkeit und ihren Götzendienst, die nach dem, was ich gelesen habe, 37 Jahre später dann Israel, das Nordreich, zerstört haben, da wo er herkam. Zu denen sollte er hingehen. Und Jona macht etwas, was für uns vielleicht etwas, schon fast witzig oder lächerlich klingt. Jona flieht von Gott oder vor Gott, obwohl er eigentlich ganz genau weiß, der Gott, dem er dient, der Schöpfer Himmels und der Erde, vor dem kann er sich nicht verstecken. Ich bin mir sicher, er kannte den Psalm von David, Psalm 139. Wohin sollte ich gehen vor deinem Angesicht und fliehen vor dir? Im tiefsten Meer, auf dem höchsten Berg, am Rande, am Ende der Erde, bist du auch da, wusste David, wusste Jona auch. Trotzdem macht er das. Nun, was war das? War das eine Trotzreaktion oder wollte Jona Gott zeigen, nö, bin nicht einverstanden mit deinem Auftrag. Und schon wieder Bezug auf uns, zu uns. Habe ich auch schon mal versucht, wieder besseres Wissen, deinen eigenen Willen durchzusetzen und nicht Gottes Gebot oder seinem Auftrag zu folgen? Es gibt viele Ebenen, wo Menschen das tun oder tun können, wo wir als Christen vielleicht auch da versucht sind. Eine fällt mir ein, ist die Beziehungsebene. Wenn es dann um Partnersuche geht, dann lesen wir zwar und wissen wir alle, dass Christen, was in 2. Korinther 6 steht, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und doch wissen wir, dass oft gerade in dieser Frage, irgendwann mal auch das Gefühl und der eigene Wille sich gegen das bessere Wissen, das Gebot Gottes stellt und Menschen dann bei der Partnerwahl doch lieber nach dem Gefühl entscheiden und sich selber dann aber viel Leid zufügen für das künftige Leben. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt verschiedene Bereiche, wo wir wie Jona reagieren können, obwohl wir eigentlich es besser wissen als Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Nun, das ist eine besondere Geschichte. Da heißt es dann weiter in den Versen 4 und 5, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in dem untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Also Jona bekommt den Auftrag, nach Nordosten zu gehen, 800 Kilometer in den heutigen Irak, an den Fluss Tigris. Das ist, wie gesagt, im heutigen Irak, 800 Kilometer Landweg, beschwerlich, zu Fuß, hoch zu Ross oder zu Maultier oder Kamel. Und er wählt das Schiff und geht in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Spanien, Südspanien. Ich weiß nicht, ob er da Urlaub machen wollte, was auch immer, aber er dachte, das sei eine gute Idee, Gott zu widersprechen und zu sagen, ja Gott, ich weiß, du hast mir den Auftrag gegeben, aber ich will das nicht. Und er macht das auch. Nun, aber wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann kannst du sicher sein, dass Gott dich nicht einfach in Ruhe lässt, nicht einfach in Ruhe deinen eigenen Weg gehen lässt. Und wenn er das täte, das wäre schlimm für uns. Hier passiert was Besonderes. Wahrscheinlich bestieg ein phönizisches Schiff, das waren damals erfahrene Seeleute, aber es nützt nichts. Das Mittelmeer stürmt so stark, dass die verzweifeln, die Schiffsleute, und tun alles, was sie können. Die erleichtern das Schiff, schmeißen alles über Bord, beten jeder zu seinem Gott, den sie kannten oder nicht kannten. Und Jona, was macht Jona? Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Er geht ganz nach unten und schläft tief und fest wie ein Kind. Gott hat Mittel und Wege, sich bemerkbar zu machen und einen Stoppschild zu setzen, wenn wir unterwegs sind auf unseren Wegen. Bei Jona, war das Gottvertrauen oder was war das eher Gleichgültigkeit? Ich weiß es nicht. Bibelausleger sagen, das war eher Gleichgültigkeit. Er war wohl mit gutem Schlaf gesegnet. Ich könnte das nicht bei so einem Sturm mich hinlegen und schlafen. Er schlief tief und fest und musste vom Kapitän geweckt werden. Er sollte doch bitte auch zu seinem Gott bitten, seinem Gott schreien, rufen. Und als Jona dann als schuldig befunden wird, sie werfen das los, das war damals gang und gäbe, üblich, gewürfelt, wie auch immer, und das Los fällt auf Jona. Das hat Gott so gelenkt, obwohl es Menschen waren, die den Gott Israels, den lebendigen Gott wahrscheinlich nicht kannten, wird der Schuldige gefunden. Und Jona erzählt ihnen die Geschichte so nebenbei: Naja, Gott hat mir einen Auftrag gegeben und ich widerspreche, ich fliehe, ich hau ab in die andere Richtung. Und die sind total entsetzt. Wie kann man seinem Gott ungehorsam sein? Die Heiden sind entsetzt, wie ein Prophet Gottes weglaufen kann von seinem Gott und von seinem Auftrag. Nun, es wird diskutiert, was kann gemacht werden, und Jona sagt: Könnt machen, was ihr wollt, es hilft alles nichts. Ihr müsst mich über Bord werfen, sonst wird das nichts. Und wir lesen noch weiter: Sie versuchen alles, was geht, sie versuchen zu rudern, segeln ging nicht beim so starken Sturm, aber es hilft alles nichts. Und dann irgendwann mal sagen sie: Jona, wir bitten, dass dein Gott uns vergibt. Wenn das die einzige Lösung ist für unsere Rettung, dann machen wir das. Und da heißt es im Kapitel 1, Vers 15: Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Stell dir vor, du bist auf so einem Schiff. Ich kenne Menschen, die haben großen Respekt vor hoher See. Ganz unruhig. Also ein Freund von mir, die haben 2019 eine Segeltörn gebucht auf der Adria. Kroatien ist doch Adria, oder? Und dann 2 Jahre wegen Corona musste es hinausgeschoben werden. Und jetzt waren sie endlich da, jetzt die vorletzte Woche. Und er sagt, an 2 Tagen hat es ein bisschen gestürmt. Und sie hingen dann fast alle über der Reling. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was die hier erlebt haben. Ein Riesensturm, hoffnungslos. Und da wird Jona über Bord geworfen. Stell dir vor, du bist Jona. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen. Du denkst, jetzt falle ich ins Wasser, ich kann mich ein bisschen abstrampeln, hilft alles nichts. Irgendwann mal werde ich ertrinken. Kein Land in Sicht. Und Jona ergibt sich seinem Schicksal. Du ergibst dich deinem Schicksal. Du denkst, gleich füllen sich die Lungen mit Wasser und dann ertrinke ich und bin tot. Und was passiert? Jona sinkt tiefer und tiefer und denkt, gleich ist es soweit, und plötzlich geschieht was ganz anderes. Er wird verschluckt von irgendeinem Tier, großer Fisch heißt es, und landet plötzlich in einer Luftblase, wo er atmen kann, aber in einer totalen Finsternis ist. Finster und eng, und wahrscheinlich riecht es nach Verwestem, nach Verdautem, und der ist da drin ohne Hoffnung. Ich weiß nicht, ob, ob du Albträume hast und so oder hattest. Aber mein Albtraum ist, dass ich in so eine Situation kommen könnte. Irgendwo ganz eng, dunkel und man weiß nicht, wo man ist und wie man da rauskommt. Genau da ist Jona gelandet. Und ja, da ist er gelandet und fängt an zu beten. Aber was passierte oben? Oben auf dem Meer, plötzlich wird die See ruhig, das Meer beruhigt sich und diese Männer, diese Menschen, die Gott nicht kannten, sie bekamen große Ehrfurcht, brachten dem Herrn ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab, machten Versprechen. Wir kennen dieses Ritual, Gott etwas versprechen. Das ist seinem Gott etwas versprechen. Das ist so alt, wie die Menschheit ist. Und wir finden in der Bibel oft, auch im Alten Testament oder gerade im Alten Testament, viele Hinweise darauf, wenn du ein Versprechen abgegeben hast, dann halte es, wenn du Gott ein Versprechen gegeben hast. Ich hatte vorletzte Woche, kam dann ein Mann zu uns ins Büro. Er hat dann mehrmals angerufen, geschrieben. Eigentlich haben wir gesagt, jetzt Corona und beziehungsweise nach Corona und den ganzen Ärger mit Anträgen für Hilfen und so weiter, erstmal keine neuen Mandate aufnehmen. Und der hat sich aber dann durchgebissen. Nein, er will unbedingt bei uns landen. Er hat einen kleinen Verein, ist Evangelist, als im Auftrag des Herrn unterwegs. Und ja, er wollte dann sich mit mir bekannt machen und wir sollen seinen Verein betreuen. Kam dann rein, ganz selbstverständlich, Slava Bogu, sagt er, nach dem Motto, hier sind alles Christen im Büro. Nein, sind es nicht. Trotzdem, ja, er kam so ganz selbstverständlich rein, ein deutscher Evangelist, jünger als ich, mit einer Argentinierin verheiratet. Und dann hat er mir ein bisschen was gezeigt, erzählt über seinen Verein, was er so macht, was sie so machen. Und ja, sie sind sehr viel unterwegs in Südamerika. Er hat mir dann als Geschenk eine Teepackung, eine große Teepackung vom grünen Tee mitgebracht aus Brasilien. Und das Besondere daran, ja, das ist der Unternehmer, der das produziert für ganz Brasilien oder aus Südamerika. Der ist Christ und der, das ist da ganz selbstverständlich, dann über den Glauben zu sprechen und seinen Glauben auch im Betrieb zu zeigen. Und da auf der Packung steht dann noch in Portugiesisch, Jesus ist Herr, sagt er hier, das ist vom Bruder. Ja, und der hat dann mir auch erzählt, ja, wie finanziert er sich? Ja, er arbeitet mit seiner Frau auch Teilzeit und den Verein, da haben sie dann, da ist ein Unternehmer, der war mal pleite oder so gut wie pleite und hat sie dann gerufen und der hat ihm dann den Weg der Errettung erklärt, beten, seine Sünden bekennen, den Namen des Herrn anrufen, wirst gerettet werden. Und wenn du willst, dass mit deinem Betrieb aufwärts geht, dann mach ein Versprechen und halt es auch. Ja, und dieser Unternehmer hat dann versprochen, dass er dann das Reich Gottes unterstützen wird. Und das ist jetzt sozusagen sein größter Förderer und Spender. Dann dachte ich, okay. Ja, und er sagt, das ist in Südamerika gang und gäbe, so zu handeln und zu leben. Aber wie gesagt, das ist in der ganzen Bibel, zieht es sich durch, dass Menschen Gott etwas versprechen. Und es ist gut, wenn wir uns dann auch dran halten. Egal was es ist, wenn Gott dich gerettet hat und du ihm ein Versprechen gegeben hast, dann halte dich dran. Schon im Psalm 15 heißt es, von Menschen, die Gott gefallen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. So, wer ein Versprechen gegeben hat, der hält sich dran, auch wenn es ihm schadet. Das ist wertvoll vor Gott. In Erfüllung seiner Versprechen liegt ein Segen. Kannst nachlesen in 5. Mose 23, steht schon im Vers 24, ein wichtiger Segen dafür. Und in Prediger 5,3 kannst andere Bibelstellen noch finden. Und der Bruder, der letzten Sonntag hier bei uns war, Bruder Anatoli, ich habe mir dann sofort auf YouTube sein Zeugnis angehört. Gibt es leider nur auf Russisch, zumindest habe ich es nur auf Russisch gehört. Ja, das ist schon besonders. Er ist mit 16 zum ersten Mal im Gefängnis gelandet und insgesamt war er dann 44 Jahre insgesamt in russischen und sowjetischen und ukrainischen Gefängnissen. Also die meiste Zeit seines Lebens hat er im Gefängnissen verbracht, als dann sogenannter Dieb im Gesetz. Da gibt es eine Hierarchie im Gefängnis, in den Gefängnissen. und Dieb im Gesetz. Das ist so ein besonderer Status, den er auch hatte. Und was ihn fasziniert hat an diesen Kriminellen, der auch wurde, er ist zum ersten Mal eingefahren für einen Diebstahl, das war der Ehrenkodex dieser Kriminellen. Dazu gehörte zum Beispiel, dass man sein Wort hält. Also wenn ein Dieb im Gesetz irgendwas gesagt hat, dann hat er sein Wort gehalten, er hat sein Wort nicht mehr gebrochen. Er hat dann nicht gesagt, beweise es, ruf Zeugen, hier, zeig, dass ich habe es nicht geschrieben. Und wie gerade in der heutigen Zeit, wo wir merken, wo ein Versprechen so wenig gilt in Gesellschaft, in Politik, vielleicht auch unter Christen. Da sollen wir neu lernen, dass wir unser Wort halten, dass ein Wort eigentlich beim Christen genügen sollte. Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Hast du ja gesagt, halte ich dran. Also diese Seeleute, die gaben Gott Versprechen, was auch immer, welcher Art auch immer, dass sie wahrscheinlich versuchen werden, ihm zu dienen. Kapitel 2,1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott. Verse 8 bis 11, Kapitel 2. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und er spie Jona ans Land. 3 Tage und 3 Nächte heißt es nicht unbedingt immer 24 Stunden. Jesus nimmt auch hier den Bezug auf Jona. Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jona, ich weiß nicht, ich möchte nicht, dass jemand von uns das erlebt, eingeschlossen, irgendwo, ausweglos, im Bauch eines Fisches, wahrscheinlich Pottwal oder Riesenhai, sagen die Gelehrten, oder sonst irgendwo. Aber plötzlich merkt er dort in dieser totalen Ausweglosigkeit, dass es doch Hoffnung gibt. Irgendwie kam Gottes Stimme zu ihm durch und er merkt, er ist selbst dort nicht allein, selbst dort ist er nicht verloren. Und da fasst er Mut, fasst er Vertrauen und bekommt die Gewissheit, dass alles gut wird. Bekommt die Gewissheit, dass er gerettet wird. Schon bevor er gerettet wurde. Das ist, was du und ich auch erleben dürfen und was viele Menschen auch erleben. In ausweglosen Situationen schenkt Gott die Gewissheit, dass alles gut wird. Wir wissen, Paulus auf dem Schiff, nach Tag 28 war es, glaube ich, waren die alle verzweifelt und Paulus bekam plötzlich von Gott das Wort und die Gewissheit, es wird alles gut. Aber eine Warnung an dich und mich oder an uns, warte nicht auf deinem eigensinnigen und rebellischen Weg, bis du wie Jona im Bauch des Fisches oder besser gesagt in totaler Finsternis und Ausweglosigkeit landest. Aber selbst wenn, dann musst du da nicht verzweifeln, sondern ruf den Namen des Herrn an und Gott schenkt Rettung, selbst in solchen Situationen. Nun, Jona wird gerettet und bekommt zum zweiten Mal den Auftrag, Jona, alles gut, aber der Auftrag bleibt. 800 Kilometer, Fußweg, Pfad, Karawane, wie auch immer, Richtung Nordosten, der Auftrag ist gleich. Geh hin und verkündige dieser Stadt. Predige ihr. Dann lesen wir weiter ab Kapitel 2, Vers 5. Jona predigt und da heißt es, und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und der stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder Weide noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das in seinen Händen klebt, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Ist doch schön, oder? Würdest du dich freuen, wenn dein Nachbar, wenn du eine Gerichtsbotschaft für Schwenningen bekommen würdest und Gott sagt, Schwenningen hat sich bekehrt, ich tue es nicht. Okay, wenn du in Schwenningen lebst, vielleicht, weil du sagst, mein Haus ist hier, meine Verwandtschaft ist hier. Aber interessant, der Prophet Gottes ist nicht begeistert. Der Prophet Gottes hat gepredigt, Feuer und Schwefel oder wie auch immer, die Ninive wird untergehen. Und Gott sieht, dass sie bereit sind, umzukehren, dass sie umkehren, dass sie Buße tun, dass sie bereuen. Und Gott tat es nicht. Und Jona ist total enttäuscht. Total enttäuscht. 800 Kilometer gelaufen. Für was? Für nichts. Kapitel 4,1. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Er zitiert 2. Mose 34,6. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Kannst du dich da hineinversetzen? In die Person dieses Propheten? Also ich nicht. Aber der Prophet Gottes sagt, Herr, jetzt hast du mich hier 800 Kilometer laufen lassen und jetzt passiert ja sowieso nichts, also lass mich sterben, ich habe die Nase voll. Jona badet sich im Selbstmitleid. Doch Gott erteilt Jona eine Lektion. Gott ist geduldig mit seinen Propheten. Schon erstaunlich. Also Gott könnte auch sagen, Jona, jetzt habe ich auch die Nase voll. Stopp, ab morgen bist du kein Prophet mehr. Die Prophetengabe ist dir genommen, aus und vorbei. Nein, Gott ist sehr geduldig mit seinen Propheten. Ab Vers 6 lesen wir in Kapitel 4, da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Was für Worte. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Bist du schon mal einem übellaunigen Propheten begegnet? Gott sandte eine Pflanze, ließ eine Pflanze wachsen, um Jona von seiner üblen Laune zu befreien. Also als ich das gelesen habe, vielleicht beim ersten Mal ist es mir so nicht so aufgefallen, beim zweiten und dritten Mal schon. Schlecht gelaunte Menschen, wer ist gerne mit ihnen zusammen? Ich nicht. Und ich glaube, schlecht gelaunte Menschen machen Gott auch keine Freude. Und erst recht nicht schlecht gelaunte Christen. Das ist anstrengend für alle Menschen, auch für Gott. Und Gott hat hier eine Lektion mit seinem Propheten, der übel gelaunt ist, der sitzt am Rande der Stadt und guckt, was passiert. Gott erteilt ihm eine Lektion. Und dann der letzte Abschnitt, ab Vers 9, da heißt es, da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand von der linken nicht unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Ein Bibelausleger hat das in etwas poetischer Form zusammengefasst. Ein Brief an Jona. Lass uns deinen Ärger genauer betrachten, Jona. Ein Brief von Gott an Jona. Er zeigt deine Sorge um deine geliebte Pflanze. Doch was konnte sie dir wirklich bedeuten? Deine Beziehung zu ihr kann nicht tief gewesen sein, denn sie war an einem Tag da und am folgenden wieder verschwunden. Deine Sorge entsprach egoistischen Motiven, nicht echter Liebe. du besaßest nicht die Hingabe eines Gärtners. Wenn du wirklich so traurig bist, was soll denn ein Gärtner fühlen, der eine Pflanze hegte und ihr Wachstum beobachtete, nur um sie dann welken und sterben zu sehen? So fühle ich für Nineveh, nur viel stärker. All die Menschen, all die Tiere, ich schuf sie, ich sorgte für sie die ganze Zeit. Nineveh hat mich grenzenlose Mühe gekostet und es bedeutet mir alles. Dein Schmerz ist nichts verglichen mit meinem, wenn ich an Nineves Zerstörung denke. Gottes Herz, die Haltung der Menschen. Wir feiern heute mit Muttertag. Die Mutterliebe wird besungen. Meine Schwiegermutter, die hatte genau vor einer Woche Geburtstag und dann haben wir versucht, irgendwie auch ein Lied über die Mutter zu finden, um es ihr vorzusingen. Ich habe dann auf Spotify dann mal angegeben, also irgendwas mit Mutter, und die meisten kamen irgendwie in Russisch raus. Also da gibt es eine ellenlange Liste für die Mütter. An die Mütter, Gesang, Lobeshymne an die Mutter. In allen Sprachen der Welt wird die Liebe der Mutter, wird die Mutter besungen. Warum? Ja, ich kann nur vermuten, weil die Mutterliebe doch so unvermittelt und so grenzenlos ist zu ihrem Kind, weil sie es, wie Hansi schon gesagt hat, in Schmerzen geboren hat, hat es getragen, 9 Monate in Schmerzen geboren hat, aufgezogen hat. Auch wenn es gut ist, dass die Väter genauso bei der Erziehung mitwirken und ihren Part übernehmen, es ist doch der größere Teil, ist doch bei der Mutter. Und so lieben die Mütter die Kinder wohl doch auf eine etwas andere Art und Weise als die Väter. Und doch haben wir schon gehört, dass die Liebe Gottes zu den Menschen auch die Mutterliebe übertrifft. Im Psalm 27, Vers 10, da heißt es, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt mich doch der Herr auf. Gott liebt die Menschen. Das ist die Botschaft vom Buch Jona. Die Ausleger sagen, er hat es wahrscheinlich nachträglich geschrieben. Es gibt auch die Meinungen, es hat jemand anders geschrieben, aber wahrscheinlich heißt das Jona das nach seiner Bekehrung, nach seiner Umkehr, nachdem er seine Lektion gelernt hat, geschrieben hat, niedergeschrieben hat, auch wenn es in der dritten Person ist. Gott liebt die Menschen. Und Gott liebt die Menschen mehr als seine Mutter. Obwohl er auch die Qualitäten einer Mutter hat. Also Gott gendern, das ist totaler Unsinn. Habe ich jetzt gelesen, die katholische Jugend versucht, den Begriff Gott zu gendern. Gott ist kein Mensch. Auch wenn er sich als Vater offenbart, damit wir es besser verstehen, ist er kein Mensch. Er hat sowohl die Eigenschaften, die ein Vater hat, aber auch die eine Mutter hat. In Jesaja 66, 13 lesen wir, wie einen, der den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ich will euch trösten, wie eine Mutter euch tröstet. Andere Übersetzung. Gott liebt die Menschen. Und er will, dass sie umkehren, auch heute noch. Bei Nineveh, die Stadt wurde nicht zerstört aufgrund der Botschaft von Jona, aber dann, erst 120 Jahre später, wurde Nineveh doch zerstört. Vielleicht war die Bekehrung doch nicht so tiefgreifend. Gut, das war schon eine andere Generation, die nachgewachsen ist. Und die Stadt wurde so zerstört, dass es sie nicht mehr gibt. Die wurde durch Babylonier, durch eine Allianzarmee, dem Erdboden gleichgemacht. Und heute gibt es sie nicht mehr. Und das Buch Jona endet mit einer Frage. Sollte ich kein Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh? Gott wollte den Israeliten seine Sorge für die heidnischen Völker deutlich machen. Die Liebe des Herrn zu allen Menschen sollte durch Israel, Gottes auserwähltes Bundesvolk, verkündigt werden. Israel sollte die Gnade seiner Barmherzigkeit allen Völkern predigen. Deswegen ist totaler Unsinn, wenn Christen so patriotisch sein wollen, dass sie sagen, deutsche Christen, das war zu Hitler so, sind die Besten, sind die einzigen Richtigen. Ukrainischen Christen, das sind die allen, sind besser als die russischen. Nein, Gott liebt alle Menschen. Er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das galt schon für Israel. Nachzulesen, Jesaja 49, 3, das ganze Kapitel geht da um den Auftrag Israels in der Welt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, bist Israel, zu dem ich mich verherrliche. Das war der Auftrag Gottes. Aber Israel hat sich zurückgezogen auf sich selbst. Jona dachte, Nineveh, nein, danke, Israel, das ist mein Auftrag, mehr nicht. Nein, Gott möchte die ganzen, alle Menschen erreichen. Gott bekümmert es, wenn Menschen verloren gehen. Selbst die Tiere sind ihm nicht egal, lesen wir. Gott kann nicht, und die zweite Botschaft des Buches ist aber auch, Gott kann nicht über Unrecht und Sünde einfach hinwegsehen. Dafür ist Jesus gestorben, damit wir nicht dem Gericht Gottes verfallen sollen. Das Gericht Gottes wird sich einmal zeigen, wird einmal offenbart werden. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Und die dritte Botschaft des Buches, unsere Haltung soll dem Herzen Gottes entsprechen und nicht dem Charakter des Propheten Jonas vor seiner Bekehrung. Wie gesagt, die Ausleger sagen, Jonas hat die Lektion gelernt, Jona, aber hier zeigt sich Jona von seiner Menschlichkeit und die entsprach nicht dem Herzen Gottes. Sein Herz für die Menschen war nicht so weit wie Gottes Herz. Sein Herz für die verlorenen Assyrer, Menschen in Nineveh, war sehr eng. Er dachte nur an sich selbst. Lass uns aufstehen und das noch im Gebet bewegen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir preisen deinen Namen. Wir ehren dich, Jesus. Du bist unser Herr.
Für unsere Stadt, Jesus, für unser Land, Herr, wir möchten bitten, dass du unser Land rettest, Jesus. Danke dir von Herzen.